Es ist eine Sackgasse, eine medizintechnologische Sackgasse, weil eben das Geld fehlt. Der Bereich ist chronisch unterfinanziert. Dadurch gibt es wenig Forschung, auf die weitere Forschung aufbauen kann. Die Studienlage ist rar. Es gibt immer mal wieder kleinere Projekte. Da sind dann irgendwie 15 Studienteilnehmer und das Ganze dauert 20 Jahre. Wir kommen da irgendwie nicht voran.
Leute, ich muss euch was erzählen. Also.
Pyjama Party bei Salon 5.
Also, ich bin hier heute mit Franka Frey und sie hat gerade ihr drittes Buch schon veröffentlicht, Überfällig, warum Verhütung auch Männersache ist. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
Hallihallo, liebe Leonie, ich freue mich sehr über die Einladung. Dankeschön.
Warum hast du das Buch geschrieben und wie bist du zu dem Thema gekommen?
Oh, eigentlich war für mich immer schon die Frage, warum es dazu eigentlich kein Buch gibt. Also es gibt viele Bücher, wie komme ich von der Pille weg und wie schlimm ist die Pille und wie kann ich meinen Zyklus besser verstehen. Also alles sehr so daran orientiert, was Frauen tun können, damit sie die Pille nicht nehmen müssen. Aber eigentlich lag für mich schon immer auf der Hand, dass auch Männer, meine Partner, also ich auch aus meiner Erfahrung so, warum gibt es für die kaum Möglichkeiten und warum gibt es kein Buch darüber, warum es keine Art Pille für den Mann gibt, warum eigentlich Verhütung immer noch so traditionell Frauensache in Anführungsstrichen ist. Und tatsächlich, also als ich angefangen habe, zum Thema zu recherchieren, gab es überhaupt kein Buch, außer aus den irgendwie 90er Jahren von einer holländischen Wissenschaftlerin, also erstens aus der Zeit gefallen und zweitens nur auf Englisch. Und es gab nur ein Buch und das hieß wirklich, also das gibt es, das heißt die Pille für den Mann, aber das, das hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, sondern darum geht es um American Football. Und ich finde, das sagt eigentlich so viel aus. Also, dass das Pendant zur klassischen Antibabypille so ein rabiater Ballsport ist mit größerem Risiko für ein Schädel-Hirntrauma, wo sich Typen kloppen, so. Und das spricht im Kern auch schon sehr viel darüber, warum es überhaupt kein Pendant gibt dazu, eben weil Verhütung als etwas Weibliches begriffen wird und Männlichkeit sowas damit zu tun hat, dass es eben auch darum geht, eine uneingeschränkte Potenz zu haben. Und es sind eben diese super altbackenen Geschlechterstereotype, die da viel mit reinspielen. Denn auch wenn wir uns jetzt so, ich weiß nicht, glaube ich, bin ein bisschen älter als du, aber trotzdem so, ich sage jetzt mal so, wir sind aus der jüngeren Generation, wir empfinden das als nicht mehr zeitgemäß, aber trotzdem ist es eben das, was die Industrie prägt, was die Medizin prägt und was auch Innovationen und ausbleibende Innovationen im Bereich prägt. Also um den Bogen jetzt zurück zu spannen und auf die Frage zurückzukommen, warum habe ich dieses Buch geschrieben? Weil es dringend so ein Buch brauchte und weil so viele Fragen bei dem Thema, so viel Redebedarf herrscht, so viele Rätsel. Und ich bin der Sache wirklich auf den Grund gegangen. Also ich sage immer, die größte Marktlücke des 21. Jahrhunderts, denn technisch, biologisch, medizinisch, technologisch wäre nicht nur eine Art Pille für den Mann möglich, sondern wirklich eine ganze Reihe an Mitteln, eine ganz große Palette an Mitteln, die Verhütung gerechter, geschlechtergerechter, individuell für jeden Menschen ja kompatibler machen könnte. Und dass das nicht so ist, hat eben ganz viel auch mit wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Fragen zu tun.
Ich habe jetzt schon öfters gelesen, dass an der Pille für den Mann schon sehr lange geforscht wird. Warum wird die noch nicht verwendet? Also warum gibt es diese Marktlücke überhaupt noch?
Das ist das Ding, es ist so ein bisschen eine Verstrickung aus mehreren Gründen. Also wir haben zum einen, ich habe es eben schon gesagt, Verhütung ist traditionell etwas, was weiblich verstanden wird. Das hat was damit zu tun, dass man ja einfach irgendwann so, also man hat natürlich, es lässt sich nicht bestreiten, so Menschen mit Uterus sind diejenigen, die schwanger werden, aber dass man gesagt hat, okay, und deswegen ist eine Schwangerschaft und auch alles, was damit zu tun hat und was die Konsequenz dessen ist, ist eben allein dann die Verantwortung der Frau. Das ist eine kulturelle Entscheidung. Also, dass man Männer quasi nicht dafür verantwortlich macht oder wenig dafür verantwortlich macht, was nach einer nicht, also was nicht nur nach einer Schwangerschaft passiert, sondern was generell auch im Geschlechtsverkehr, wenn man es so bescheuert ausdrücken möchte, was passiert, also dass die überhaupt nicht in die Konsequenz dessen gezogen wird, dass man eben sagt, Schwangerschaft und Kinderkriegen und Kindererziehung, all das ist etwas Weibliches. Und deswegen ist es die logische Konsequenz, dass auch Verhütung zu etwas Weiblichem gemacht wird. Also das ist einerseits diese Geschlechterfrage, die kulturell ganz klar verteilt wird. So Frauen, Babys, Kinderkriegen, Schwangerschaft. Verhütung ist halt Frauensache und dass sich der Markt immer mehr auch darauf spezialisiert hat, führt eben auch dazu, dass es für die Industrie ein wahnsinnig lukratives Geschäft ist, weiter in die bestehende Forschung zu investieren. Die Pille ist natürlich auch ein von selbst laufendes Business. Also seit den 60ern hat sich das überall, wir sehen sowohl medizinisch als auch kulturell, wirtschaftlich immer weiterentwickelt, dass Verhütung Frauensache ist. Diese medizintechnologischen Pfade bestehen. Es besteht ganz viel Forschung in dem Bereich oder relativ viel Forschung. Es könnte noch viel mehr geben, aber es besteht eben großes gesellschaftliches Bewusstsein, gynäkologische Praxen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war klar, so mit meinem ersten Freund mit 14, 15, war klar, ich nehme die Pille und nicht er. Es wurde gar nicht hinterfragt. Es ist einfach so eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, dass Verhütung Frauensache ist. Und all das führt eben dazu, dass das umzukrempeln, ein großer, vor allem finanzieller Aufwand wäre. Und dazu kommt eben, wenn so ein kulturelles Verständnis davon herrscht, dass Verhütung in Anführungsstrichen Frauensache ist, dass es eben auch komisch ist, auch in der Medizin, das umzukrempeln. Ich muss noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Also die Pille hat ja Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkungen von Pille und Co. werden aber bei Frauen toleriert, weil es heißt, sie sind diejenigen, die im Zweifel eine Schwangerschaft zu befürchten hätten. Und das Risiko einer Schwangerschaft wird immer aufgewogen. Und das ist halt größer als das Risiko für Akne, Libidoverlust oder Stimmungsschwankungen. Und in der Medizin sagt man eben auch, Männer, die haben ja mit der Schwangerschaft nichts am Hut. So, die haben ja keine körperlichen Konsequenzen zu befürchten. Und deswegen werden auch keine Nebenwirkungen bei ihnen geduldet. Aber Verhütung hat nun mal Nebenwirkungen. Es gibt kein Verhütungsmedikament, das ohne jegliche Unannehmlichkeiten oder Nebenwirkungen daherkommt. Und deswegen, also das ist auch nicht zeitgemäß, das führt auch zu einer anderen Barriere und das macht allgemein alles zusammen, das Investitionsinteresse sehr gering von großen Pharmariesen. Aber jetzt leben wir nun mal in einer Gesellschaft, in der oder in einem Wirtschaftssystem, in dem auch medizinisch entschieden wird, was an Innovationen auf den Markt kommt, ist das, was von dem man sich Profite verspricht. Also es sind große Unternehmen, private InvestorInnen, die eben entscheiden, welches Medikament auf den Markt kommt, indem sie eben sagen, dies und das unterstütze ich finanziell. Und wenn die finanzielle Unterstützung fehlt, dann kann auch keine Forschung betrieben werden. Dann können keine Menschen bezahlt werden, die da Innovation vorantreiben. Und deswegen stecken wir da fest. Also du sagst, ja, man hört immer mal wieder, da ist was und da könnte es was geben. Ja, also es gibt mehr als 100 Möglichkeiten, die potenziell zu einer Art Pille für den Mann führen könnten. Nicht nur hormonelle, sondern auch nicht hormonelle, auch chirurgische Eingriffe. Es gibt tausend Möglichkeiten. Und es ist auch wichtig zu sagen, es geht nicht nur darum, ein Mittel zu finden, sondern eine breite Auswahlpalette. Denn am Ende ist jeder Mensch anders und manche finden zum Beispiel eine irreversible Vasektomie besser. Manche wollen lieber Hormone nehmen, manche wollen Medikamente, das kurz wirkt, manche wollen was Längerfristiges. Es ist ja so ähnlich wie bei Frauen auch. Also die einen wollen die Spirale, die anderen fahren mit der Pille besser, die andere wollen vielleicht lieber ein Implantat, andere wollen was viel Schonenderes. Also genau, es geht eben darum, das weiter voranzutreiben, aber es ist eine Sackgasse, eine medizintechnologische Sackgasse, weil eben das Geld fehlt. Der Bereich ist chronisch unterfinanziert. Dadurch gibt es wenig Forschung, auf die weitere Forschung aufbauen kann. Die Studienlage ist rar. Es gibt immer mal wieder kleinere Projekte, da sind dann irgendwie 15 Studienteilnehmer und das Ganze dauert 20 Jahre. Wir kommen da irgendwie nicht voran. Und deswegen braucht es vor allem gesellschaftlichen Druck. Es braucht, weil der Markt regelt das nicht, der Staat handelt auch nicht. Es braucht vor allem nicht nur Frauen, die sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr auf die Pille, sondern es braucht Männer, die sagen, hey, wir sind bereit, auch wenn es Nebenwirkungen bedeutet, mehr Verantwortung und Kontrolle zu tragen. Und wir wünschen uns ein Mittel, denn in einem freien marktwirtschaftlichen System geht es ja um Angebot und Nachfrage. Und wenn das Angebot fehlt, braucht es vor allem ganz viel Nachfrage, um das Angebot zu schaffen.
Denkst du, dass sich die Dynamik in einer Beziehung, also sagen wir jetzt mal in einer Beziehung mit Mann und Frau, jetzt halt verändern würde, wenn der Mann auch die Verantwortung für die Verhütung tragen würde?
Auf jeden Fall. Also Verhütung ist ja, macht ja keinen Spaß, sondern Verhütung ist Arbeit. Und Verhütung ist Teil dieser reproduktiven Arbeit, also der Arbeit, die gerne verweiblicht wird. Es hört sich ein bisschen theoretisch komisch an, aber es ist eben genau das, dass man eben sagt, Männer machen Lohnarbeit, Männer gehen die Brötchen verdienen, Männer gehen, machen die richtige Arbeit und verdienen Geld, sind der Hauptverdiener der Familie. Und Frauen sind diejenigen, die zu Hause bleiben und bügeln, kochen und sich um die Kinder kriegen und in Teilzeit arbeiten vielleicht, und sich auch um die Verhütung kümmern. Also Verhütung ist Teil dieser Arbeit, die irgendwie nicht gesehen wird. Und ich glaube schon, dass sich auch dadurch, dass wir in vielerlei Hinsicht, schon auch eine Gesellschaft sind, die sich wandelt. Es hat nämlich nichts Starkes, Biologisches, was man nicht verändern kann. Wir sehen das, dass immer mehr Männer in Elternzeit gehen, dass sich die Gesellschaft da wirklich rasant verändert, dass es auch immer mehr im Interesse beider Teile in einer heterosexuellen Beziehung ist, in so einer klassischen Hetero-Partnerschaft, dass sich da auch die Verhältnisse ja gerechter verteilen. Und am Ende ist es aber nichts, was jedes Paar machen muss, sondern eine Möglichkeit, die bestehen sollte. Und ich glaube, dass es auch, also da gibt es auch Zahlen dazu, wo Männer eine Vasektomie unter sich machen haben lassen, also sich einer Vasektomie unterzogen haben, um es richtig auszudrücken, und dass das Sexualleben total verbessert hat. Also dass dadurch der Sex besser wurde und dass vor allem, also dass beide Teile in dieser Partnerschaft gesagt haben, dass sich ihre Libido verbessert hat.
Was genau
Ich
ist
kann
das,
mir
was die Männer da gemacht haben?
eine Vasektomie, also das ist eine Durchtrennung der Samenleiter. Das bedeutet eben, dass sie nicht mehr dazu in der Lage sind, eine Eizelle zu befruchten, weil eben der Kanal, der nötig ist, um Spermien ans Tageslicht zu befördern oder eben in andere Körperöffnungen von anderen Menschen, die dann womöglich schwanger werden, der wird durchtrennt. Und dadurch sind sie eben nicht mehr zeugungsfähig. Das heißt, dass auch für die dann in einer klassischen Beziehung, in einer klassischen Hetero-Beziehung, die Verhütung überflüssig wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das eben für viele Frauen eine große Entlastung darstellt, eben auch Mittel wie die Pille nicht mehr nehmen zu müssen. Das ist ja nicht nur körperlich belastend, das ist ja auch seelisch belastend, das ist zeitlich belastend, sozial belastend, finanziell belastend, Stress, Schmerzen, Pickel, Scham, Geld, keine Ahnung. Also es ist einfach eine riesige Entlastung, die damit einhergeht. Und also ich persönlich als heterosexuelle Cis-Frau kann auch sagen, ich finde es ziemlich attraktiv, wenn Männer sich da auch ihrer Verantwortung bewusst werden. Also nothing is sexier than caring. Es ist ja eine Form von caring. Also wenn mein Partner sieht, ich leide und ich habe keinen Bock auf Verhütung, und er sieht aber auch, es gibt für mich Möglichkeiten, meine Freundin zu entlasten, dann ist das doch mega schön. Das ist doch eine Form von Respekt, Solidarität, Liebe. Also es geht nicht nur um Tapferkeit und Mut, sondern einfach um einzusehen, dass es irgendwie faire Verhältnisse braucht. Also jetzt öffne ich ein neues Fass, aber ich habe jetzt gerade über Sterilisation gesprochen. Und eigentlich gibt es nur diese beiden Möglichkeiten für Männer. Also sich sterilisieren zu lassen, das nennt man Vasektomie. Das ist eine irreversible, also nicht rückgängig machbare Durchtrennung der Samenleiter. Also es gibt Möglichkeiten, das wieder ganz zu flicken, aber also da ist die Forschung auch noch nicht so weit und bla bla bla, sagen wir mal, es ist ein irreversibler Eingriff. Und ein Mann unter 30, der hat wirklich große Schwierigkeiten, eine Vasektomie zu bekommen. Das ist quasi unmöglich. Und dann gibt es nur das Kondom. Und das Kondom hat aber seine Limitation, ne? Also wir alle kennen das. Kondome sind großartig und immer noch sehr wichtig, bleiben unfassbar wichtig, auch im Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten, keine Frage. Aber gerade in einer längerfristigen Partnerschaft. Und dann gibt es viele Männer, die sagen, irgendwie habe ich nicht den gleichen Fun. Und auch Frauen, die sagen, ich wünsche mir mehr Schleimhautkontakt. Das ist fair. Ich finde, in längerfristigen Beziehungen auch gerade kann man da auch mehr fordern. Und keine Frage, das Kondom ist und bleibt super wichtig. Und ich finde es auch ganz wichtig, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du da Erfahrungen hast, die du auch teilen möchtest. Aber ich bin immer sehr offen, ich bin immer frankenfrei. Also für mich ist das völlig selbstverständlich, dass wenn ich mit einem Mann schlafe und erst recht, wenn das ein One-Night-Stand ist, dass der um Gottes Willen Kondom verwendet. Aber nach einer Zeit kommt halt immer so ein bisschen die Frage auf, ja, nimmst du nicht die Pille, machst du, wie kannst du denn sonst machen? Und da braucht es einfach mehr Möglichkeiten für Männer, damit sie sich nicht gleich den Samenleiter durchtrennen müssen, durchtrennen lassen müssen, die auch ja, von den klassischen Verhütungsmethoden weggehend eine Möglichkeit bieten, längerfristig und auch sicher zu verhüten. Denn wie oft reißt ein Kondom, flutscht ab, ist unauffindbar, auch in unpassendsten Momenten einfach nicht da. Das resultiert darin, dass Frauen die Pille danach nehmen. Das hat wieder langfristige Auswirkungen auf ihre körperliche Gesundheit. Bliblablub. Also wir drehen uns im Kreis. Und ich habe gesagt, ich mache ein Fass auf. Versprochen, ich mache ein Fass auf. Vielleicht hast du es schon gesehen. Ich habe ziemlich viel Arbeit gemacht auf Instagram dazu. Aber ich bin eben auch in meinen Recherchen auf ein Netzwerk gestoßen von Männern, die bereits über diese beiden Verhütungsmethoden hinaus eine andere Methode gefunden haben, mit der sie längerfristig und sicher am eigenen Körper verhüten. Nämlich, hier, ich habe ihn mitgebracht, diesen Silikonring, der heißt Androswitch, der wird über Penis und Hoden gezogen. Dadurch werden die Hoden, also ich halte ihn gerade hier so in die Kamera, man sieht, das ist so ein relativ dehnbarer Ring aus Silikon. Den gibt es in fünf verschiedenen Größen, der wird über Penis und Hoden gezogen und funktioniert super schonend, nicht hormonell. Alleine mit diesem Mechanismus, dass dadurch die Hoden angewärmt werden, weil sie näher an den Körper gedrückt werden. Also es funktioniert alleine sehr schonend durch die Körperwärme, durch die eigene Körperwärme quasi der eigene Körper als schonende Heizung für die Hoden. Und dadurch, wenn man diesen Ring längerfristig trägt, werden keine Spermien mehr nachproduziert. Und dadurch, also ejakuliert wird ganz normal. Übrigens auch, wenn jemand eine Vasektomie hat, bei jeder Form von männlicher Verhütung, in Anführungsstrichen, wird normal ejakuliert, nur eben samenfrei. Und das passiert eben auch durch diesen Ring. Und das ist ganz spannend, weil dieser Ring hat ganz viel verändert. Also immer mehr Männer nutzen den, auch immer mehr Paare verlassen sich darauf in der Verhütung. Überprüfen lässt sich ganz einfach mittels Spermiogramm. Das ist eine Samenanalyse. Das heißt, man geht ungefähr alle 3 Monate ist das notwendig, zu einer urologischen Praxis oder zu einem Labor, masturbiert in ein Röhrchen und dann wird da ganz genau geguckt, gibt es genug Spermien, sind genug Samenzellen vorhanden. Und tatsächlich ist es so, wenn dieser Ring verwendet wird, wie gesagt, zehntausende Männer nutzen ihn, es gibt auch dazu ein paar Studien, dann werden nicht genug Samenzellen nachproduziert, das heißt, es funktioniert zur Verhütung. Und ja, bevor ich jetzt den Faden komplett verliere, was das in einer Beziehung macht, ziemlich viel. Ich habe mich nämlich mit diesen Männern unterhalten und die sagen, mein Sexleben hat sich verbessert, die Qualitäten meiner Beziehungen haben sich verbessert. Und jetzt muss ich schon wieder so aus dem Nähkästchen plaudern. Aber ich habe mich auch dabei ertappt, dass ich das ziemlich cool fand, dass da Männer einfach von sich aus so viel Verantwortung übernehmen. Und nochmal, nothing is sexier than caring. Ich habe mich dann auch so ein bisschen in jemanden verknallt, der das gemacht hat. Vielleicht auch deswegen. Und das hat die Beziehung schon auch noch mal auf ein anderes Level gebracht. Also um so viel zu verraten, ich glaube, dass das viel verändert, dass da Geschlechterrollen im Wandel stehen, dass es eben viel auch mit nicht nur mit Solidarität zu tun hat, sondern ja auch mit einer Form von Liebe, auch wenn das cheesy klingt.
Also, wie zeigt sich diese Ungerechtigkeit eigentlich so global? Also, gibt es da so Beispiele aus anderen Ländern, die das vielleicht besser machen als in Deutschland jetzt zum Beispiel?
Was heißt besser? Also es ist nirgends auf der Welt gibt es Verhütung für den Mann zugelassen auf dem Markt. Also das ist keine Frage. Man kann jetzt sehen zum Beispiel, dass es in anderen Ländern mehr Forschung gibt. Zum Beispiel ist in den USA gibt es mehr Forschung. Generell sind die USA da auch oft ein bisschen progressiver. Da gibt es mehr Institutionen, die sich dafür einsetzen. Da ist irgendwie mehr Bewusstsein, auch Problembewusstsein. Auch Großbritannien zum Beispiel. Aber was wir auch sehen, ist zum Beispiel, dass es in anderen Ländern einfach viel selbstverständlicher ist, dass Männer sich einer Vasektomie unterziehen. Also jetzt wieder die Frage, Vasektomie ist halt die einzige Möglichkeit, wo wir sehen können, wie Männer über das Kondom hier hinaus mehr Verantwortung in Sachen Verhütung übernehmen können. Es gibt auch die Sterilisation für Menschen mit Uterus, Menschen mit Eizellen, aber die ist viel kostenspieliger und medizinisch ein viel risikoreicherer Eingriff.
Ist ja
Also
logisch.
mit viel mehr Kosten und Schmerzen und medizinischen Risiken verbunden als die Vasektomie. Also Vasektomie ist ein Eingriff von ein paar Minuten und das verheilt schnell und das lässt sich auch im Zweifel oft rückgängig machen. Aber anyway, also es ist viel praktischer, es wäre viel logischer, anstatt so viele Frauen sich also zu sterilisieren, einfach mehr Männer zu sterilisieren, wenn man denn wirklich die Familienplanung abgeschlossen hat. Und das sieht man schon in anderen Ländern, also zum Beispiel in Neuseeland. Oder auch in Großbritannien, auch in skandinavischen Ländern, ist die Zahl der Männer, die eine Vasektomie hatten, die sich eine Vasektomie unterzogen haben lassen, viel höher als in Deutschland. In Deutschland ist es immer noch so, dass sich viel mehr Frauen unters Messer legen als Männer.
Ja, also was ist so dein persönlicher Kampf, sag ich mal, den du da hast und auch mit den Büchern und sowas, was möchtest du mit all dem erreichen?
Das ist auch eine gute Frage. Was mache ich eigentlich in meinem Leben? Also ich verstehe mich als Journalistin, aber auch als Aktivistin. Und ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viel darin liegt, dass wir uns über das Thema unterhalten, uns über das Thema austauschen. Ich glaube, Wissen ist Macht in jeder Hinsicht. Und es geht eben auch darum, dass diese Themen traditionell aus einer Gesellschaft heraus, die wir nicht mehr als zeitgemäß verstehen, patriarchale Verhältnisse, dass diese Themen, die so verweiblicht werden, in Anführungsstrichen, dass die auch gerne als Tabu angesehen werden, dass man da nicht drüber spricht. Also das sind auch Themen wie Gewalt gegen Frauen, es sind aber auch Themen sowas wie eben die Verteilung von Arbeit, Hausarbeit, diese klassischen feministischen Themen. Und wir kommen erst langsam dazu, dass wir diese Tabus hinterfragen und sie auch als Tabus entlarven, weil wir würden sagen, okay, das ist kein Tabu, so ähnlich wie Menstruation. Ich habe auch darüber ein Buch geschrieben. Wir leben doch längst in einer gleichberechtigten Gesellschaft, das ist gar kein Tabu mehr, aber wir sind uns gar nicht dessen bewusst, wie viele Wissenslücken vorherrschen, wie viele Forschungslücken vorherrschen. Und das ist eben auch in den letzten Jahren, dadurch, dass das eben jahrelang, jahrzehntelang, jahrhundertelang abgetan wurde als unwichtig, als Frauenthema, als Nischenthema, dass dadurch ganz viel Aufholbedarf besteht. Eben zum Beispiel durch finanzielle Unterstützung. Also, dass der Markt ausgestiegen ist vor über 10 Jahren aus dem Thema Verhütung, zeigt ja, der Markt regelt das nicht von alleine. Eine perfekte Pille wird nicht von alleine kommen. Das geht nicht. Die Forschung ist eingeschlafen. Das ist wie eine Bauruine, die immer weiter verfällt. Deswegen braucht es staatliche Unterstützung, gesellschaftliches Aufbegehren. Und ich glaube, dass da auch mein Job liegt, darauf hinzudeuten. Denn sonst denken alle, ja, das wird schon irgendwie eines Tages. Und wir verlassen uns immer auf Innovationen und eben marktwirtschaftliche Aktivitäten, die da Wandel bringen, aber von alleine wird das nichts. Und genau, also ich glaube, dass da die Kommunikation ein Schlüssel ist, das Augen öffnen, aber auch der Austausch. Also ich freue mich immer, ganz viel dazu zu lernen und von Erfahrungen von anderen zu lernen. Und dann, das liegt auch in der Natur einer Journalistin, immer weiterzugehen und zu gucken, woran steht gerade Bedarf, wo herrschen viele Fragen. Und wo kann man Antworten finden?
Also ich habe keine Fragen mehr. Möchtest du noch irgendwas sagen?
Ich habe mich mega gefreut darüber, dass wir die Möglichkeit hatten, heute über das Thema Verhütung hier zu sprechen. Und ich freue mich natürlich auch immer auf Leute, die Bock haben, sich der kleinen Verhütungsrevolution anzuschließen. Denn es herrscht viel Bedarf aus allen Ecken und Enden. Also an Leuten, die da unterstützen, die da über das Thema sprechen. Aber auch, wenn jemand zum Beispiel Medizin studiert oder auch Lust hat, im Marketing oder in der Kommunikation zu unterstützen. Es ist eine aktivistische Bewegung, die keine großen finanziellen Ressourcen hat. Und ich glaube, dass der Aktivismus da auf jeden Fall noch ganz viel Platz hat für jede Menge Leute, die sich für die richtige Sache einsetzen.
Das klingt echt super. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ihr weitere Folgen, besonders aus dieser Themenreihe, diese Woche hören wollt, folgt uns doch gerne auf Instagram und TikTok. Da heißen wir Salon5-Unterstrich. Und das war es auch schon mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Leute, ich muss euch was erzählen. Also.
Pyjama Party bei Salon 5.